Ich habe ihn entdeckt. Den ungeschriebenen Brief von Martin Luther an seine treuen Gemeinden hier in Ehringshausen. Gerade noch rechtzeitig zum Tag vor der Reformation. Ihr lieben Geschwister, Gnade und Friede in Christo Jesu, unserem Herrn und Heiland. Amen. Aber zuerst möchte ich euch sagen, dass ich mich freue. Dass ich mich freue, dass ihr diesen denkwürdigen Tag nach 506 Jahren immer noch im Gottesdienst feiert. Und dabei euch auch noch an mich erinnert. Dennoch, denkt nicht an mich, sondern zuerst an den, der uns zum Heil geworden ist, an unseren lieben Herrn Jesus Christus. Er ist die Mitte und um ihn soll's gehen, um Christus allein. Oder mit euren Worten heute, Jesus first. Christus allein. Und das ist die Hauptsache. Aber davon später mehr. Wisst ihr eigentlich, dass ich schon zweimal in eurer Nähe war? Einmal war ich auf dem Reichstag nach Worms. Das war im April 1521. Dort in Worms, da sollte ich meine Schriften widerrufen. Doch die Geschichte kennt ihr ja. Vermutlich habe ich damals die Autobahn der damaligen Zeit benutzt, die Hohe Straße. Sie führt ja von Leipzig bis nach Frankfurt und lief nicht weit an eurem Ort vorbei. Übrigens, ihr könnt da heute noch ein Stück drauf gehen, wenn ihr sie findet. Aber durch die vielen Wälder und durch mein Studieren in der Bibel während der Fahrt ist mir ja selbst die Burg Greifenstein nicht aufgefallen. Verzeiht, das kommt nicht wieder vor. Und später war ich noch einmal in eurer Nähe. Da war ich in Marburg. Das war 8 Jahre danach, also 1529. Und hier in Marburg fand das große Gespräch mit meinem damaligen Schweizer Glaubensbruder Huldreich Zwingli statt. Wir wollten unsere Aussichten und unsere Ansichten vor allem über unseren Glauben austauschen und wollten uns auf eine gemeinsame Linie einigen. Naja, bei euch in Hessen kennt man das ja, wie man sich auf eine gemeinsame Linie einigt. Ich glaube, Kiwi heißt das, schwarz-grün. Landgraf Philipp von Hessen, genannt der Großmütige, hatte uns dazu ja eingeladen. Und welch ein Wunder, alle kamen. Wir waren ja 4 Tage in Marburg, vom 1. bis 4. Oktober. Wir hatten dann gute, brüderliche, geschwisterliche und auch streitbare Gespräche. Wenn da nicht der eine Punkt, dieser eine Punkt gewesen wäre, am Ende waren wir uns in 14 Punkten unseres Glaubens einig. Aber der 15. Artikel, der besiegelte die Trennung, nämlich als es um das Thema Abendmahl ging. Zwingli. Und die Schweizer sagten, dass die Einsetzungsworte des Abendmahls nicht wörtlich, sondern nur symbolisch, also zeichenhaft zu verstehen seien. Also das Brot und Wein, den Leib Christi und das Blut Christi bedeuten. Ich blieb bei meiner Meinung, dass Brot und Wein wirklich real, also ganz wirklich, Leib und Blut Christi sind. Zumindest so lange, wie das Abendmahl ausgeteilt wird. Und die Einsetzungsworte eben dann gesprochen werden. Ich beendete dieses Streitgespräch mit dem Satz an meinen Glaubensbruder Zwingli: Ihr habt einen anderen Geist. Und ich erklärte ihm, dass ich ihn fortan nicht mehr als Bruder in Christus ansehen könne. Daraufhin hatte Zwingli Tränen in den Augen und reiste mit Tränen in den Augen aus Marburg ab. Ich sehe ihn noch heute vor mir. Ich weiß, dass ihr hier in diesem Gebiet, vielleicht in eurer Gemeinde, das Abendmahl auch nach dem Sinn, das bedeutet Leib und Blut Christi, feiert. Warum? Naja, das hängt mit dem damaligen Landesfürsten hier in Solms namens Konrad, Solms-Braunfels, zusammen. Und der hat das im Jahr 1582 hier so eingeführt. Die Zeit ist weitergegangen. Und ob ich heute noch einmal so hart entscheiden würde wie damals, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Denn es stimmt mich nachdenklich, dass gerade das Sakrament, mit dem wir die Gemeinschaft mit unserem Heiland Jesus Christus feiern und diese zum Ausdruck bringen, zum Grund der Trennung wurde. Nun gut, auch ich bin nur ein kleiner, mit Fehler behafteter und sündiger Mensch. Und bin es auch zeitlebens geblieben. Ich bin eines Bauernsohn. Mein Großvater, mein Vater sind richtige Bauern gewesen. Eigentlich wäre das ja auch mein Weg gewesen. Wäre mein Vater nicht nach Mansfeld gezogen und dort Bergmann geworden, weil er den Hof meinem jüngsten Bruder oder er seinem jüngsten Bruder überlassen musste. Am 10. November 1483 wurde ich in Eisleben dann geboren. Es kann auch 1484 gewesen sein. Die Gelehrten streiten sich heute über meine Geburt. Da ich am Tage nach meiner Geburt getauft wurde, erhielt ich den Namen Martin. Meine Erziehung war streng und Schläge waren an der Tagesordnung. Das ist bei euch jetzt anders. Ist auch gut so. Aber wie alle Väter wollte auch mein Vater, dass aus mir etwas Besseres wird. Ich sollte an einer der besten Universitäten Deutschlands studieren, nämlich in Erfurt. Und ich sollte Jura studieren. Und ich begann es auch. Aber schon nach dem ersten Semester brach ich mein Studium ab. Ich bin also sozusagen mit euren Worten ein Studienabbrecher. Sicher nicht ganz freiwillig. Den Ausschlag gab ein Erlebnis auf dem Weg von Mansfeld nach Erfurt. Also von zu Hause zum Studienort. Ein Gewitter zog auf, ein großes Unwetter. Die Blitze schlugen ringsum ein und Todesangst war das Einzige, was ich hatte. Und ich rief die heilige Anna an, die Schutzheilige der Bergleute, und gab ihr ein Versprechen und sagte, falls ich dieses Gewitter überleben sollte, dann will ich ein Mönch werden. Wie ihr seht, ich habe mein Versprechen gehalten. Und ich bin Mönch geworden. Im Erfurter Augustinerkloster. Steht übrigens heute noch. Guckt mal, wo ich da war. Nun hatte ich nicht nur mein Studium abgebrochen, sondern auch mit meinem bisherigen Leben gebrochen. Und das gute Verhältnis zu meinem Vater war zerbrochen. Mein neues Studium war nur das der Theologie in Erfurt und Wittenberg. Hier erwarb ich auch den Doktortitel. Und ab diesem Zeitpunkt waren das Lesen und Studieren der Bibel mein tägliches Brot. Vor allem deshalb, weil ich Gott gefallen wollte. Alles nur aus dem Grund, weil die Angst mein Leben bestimmte. Die Angst davor, nämlich bei Gott einmal nicht gut dazustehen. Und am Ende in die Hölle zu kommen und mein Leben vor Gott verwirkt zu haben. Kurz, alles drehte sich nur um die eine einzige Frage. Vielleicht habt ihr sie in der Schule mal gelernt. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und was ich dafür tun konnte, damit er mir gnädig wird. Später habe ich dazu einmal geschrieben, wäre ich ein Mönch durch Möncherei geworden, wäre ein Mönch jemals auch durch Möncherei in den Himmel gekommen, dann wäre ich auf jeden Fall einer von denen gewesen. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ich weiß, dass ihr heute andere Fragen habt. Nach Gott. Fragen, die wenigsten in eurer sogenannten modernen und aufgeklärten Zeit. Es sei denn, es geschehen Unglücke und Katastrophen, Kriege, und dann soll der dran schuld sein. Ihr fragt heute nach anderen Dingen. Wie lässt sich der Klimawandel aufhalten? Wie verringern wir denn unseren Energieverbrauch? Wie kriegen wir die Flüchtlingskrise in den Griff? Und wann ist endlich Frieden in der Ukraine und endlich in Israel? Oder wir fragen, wie bekomme ich einen gnädigen Nächsten? Naja, und die Schüler, ich sehe jetzt gerade nicht so viele. Die Frage, wie bekomme ich denn einen gnädigen Lehrer, der mir gute Noten gibt? Und viele andere Fragen mehr. Aber wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das scheint weit weg zu sein. Jedenfalls auf den ersten Blick. Aber ich denke, aber vielleicht sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt mit unseren Fragen. Vielleicht laufen sie sogar auf dasselbe Problem hinaus. Denn im Grunde steckt hinter all den Fragen von euch und hinter meiner Frage die eine alles entscheidende Frage, die mich auch umtreibt. Wie kann denn mein Leben gelingen, damit es zu einem guten Ende kommt? Das will doch jeder Mensch. Ihr genauso, heute, wie ich, damals, vor über 500 Jahren, dass mein Leben gelingt und zu einem guten Ende kommt. Ich habe damals nächtelang gebetet, ich weiß das noch wie heute, auf den Knien gelegen, gefastet, mich sogar geschlagen, bis mir kein Wort mehr einfiel und noch vieles mehr. Ihr sucht Antworten in Reichtum, in Spaß, in Events. Lasst euch bespaßen und im Fitness- und Jugendwahn und was weiß ich noch alles treibt ihr euch herum. Und dabei bezahlt ihr für alles auch noch viel Geld. Komisch, aber das war bei mir und bei uns damals auch so. Da liefen die Priester wie die Eventmanager durchs Land und hatten den Werbeslogan auf den Lippen: Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Und bei all der Suche kam und kommt nur die Sucht nach mehr heraus. Je mehr ich suchte, je mehr kam die Sucht, mich immer noch mehr zu schlagen, zu fasten und was weiß ich noch alles. Aber eine Antwort auf die große Frage nach dem gelingenden Leben, ihr Lieben, die war nicht in Sicht. Auch wenn alle meinten, dass nun mit Geld und guten Werken der Mensch bei Gott gerecht wird. Es gelang im Letzten nicht. Bis plötzlich, ich weiß noch heute wie damals, ich saß an meinem Schreibtisch, besser gesagt, ich stand wie hier an meinem Schreibtisch, denn am wenigsten hat man da gesessen, da hat man im Stehen geschrieben. Deshalb haben die auch mit der Wirbelsäule nicht so viele Probleme gehabt. Heute sieht das anders aus. Ihr seht, es war nicht alles schlecht, was damals war. Aber ich weiß heute noch, als ich an meinem Schreibpult stand, in meinem Turmzimmer, es war übrigens der einzig beheizbare Raum im Kloster, und wir schrieben das Jahr 1515, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen und mit einem Schlag war alles anders. Und wisst ihr warum? Weil ich endlich das Wort Gerechtigkeit des heiligen Paulus verstand, dass er in seinem Brief an die Römer geschrieben hatte, und mit diesem Wort hatte ich immer Schwierigkeiten. Es steht gleich im ersten Kapitel. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht im Propheten Habakuk: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Was aber heißt das? Ich hörte nicht auf, darüber zu grübeln und las weiter. Und dann der Satz, der alles auf den Kopf stellte, der mir half, mein ganzes Leben zu verändern. Er war nur zwei Kapitel weiter. Und er fasst dort alles zusammen, worum es tatsächlich bei Gott ging. Und das schreibt der heilige Paulus: So halten wir nur dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und das war die Erlösung für mich. Mir wurde klar, keine noch so gute Tat, keine Anstrengungen, sei sie noch so groß, keine eigene Leistung, um damit vor anderen gut dazustehen, konnten mich vor Gott gerecht machen und in den Himmel bringen. Ich hatte es verstanden. Die einzige Möglichkeit, die es gab, sie lag nicht in meinen Händen. Sie lag ganz allein in Gottes Hand. Oder noch genauer, sie war in einer Person zu uns gekommen. Und die war Jesus Christus. Er war und ist das Geschenk Gottes an uns. Und ich erkannte, hier macht sich Gott selbst uns Menschen zum Geschenk. Und dieses Geschenk nennt die Bibel Glaube. Gott hat mein Leben durch Jesus Christus mit ihm so fest verbunden, dass er es mir ganz neu geschenkt hat und ich mein ganzes Leben ohne Angst und Zweifel und Anfechtungen sozusagen mit Haut und Haaren ihm anvertrauen konnte. Endlich hatte ich es verstanden. Was wir verdient hätten, weil wir Gott vergessen haben und unsere eigenen Herren sein wollen, das trägt er. Und als ich das endlich verstanden hatte, da spürte ich, mein Leben hat einen neuen Sinn bekommen. Und ich fing noch einmal von vorne an und spürte, dass ich ganz und gar neu geboren war. Es kam mir vor, als ginge die Tür des Paradieses für mich auf. Hatte ich vorher das Wort Gerechtigkeit Gottes mit großem Hass verfolgt, aber mit ebenso großer Liebe begann ich es nun, als das Süßeste zu preisen, was es für mich geben könne. Und so war jene Stelle bei Paulus für mich in Wahrheit die Pforte des Paradieses. Und das alles, weil Christus alles für uns getan hat. Er allein. Daraufhin änderte ich sogar, man kann es kaum glauben, da änderte ich sogar meinen Namen. Luder. Ich weiß, ihr meint da was anderes mit. Luder, so hieß ich eigentlich. Da machte ich aus dem D ein TH, sodass aus Luder ein Luther wurde. Denn Luther steht im Zusammenhang mit dem griechischen Wort Eleutheros. Und das heißt Freiheit. Und das steckt in meinem Namen drin, denn Jesus hat mich befreit von dem Zwang, von dem Druck, mich selbst vor Gott zu rechtfertigen und alles tun zu müssen dafür. Und daran sollte auch mein Name immer wieder erinnern. Ihr Lieben, noch eins, bevor ich es vergesse. Es betrifft den Satz von vorhin, den ich folgendermaßen übersetzt habe. So halten wir es nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Die Schweizer Geschwister, wie der Herr Zwingli, ich sage jetzt wieder Glaubensbruder, die Zeit ist ja weitergegangen, die haben den so übersetzt. Und jetzt hört mal genau hin. So halten wir dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke durch den Glauben. Ist euch etwas aufgefallen? Hier fehlt ein Wort. Das Wort allein durch den Glauben. Stimmt. Dieses Wort steht nicht im griechischen Text. Ich habe das da reingeschrieben?
Da habe ich das hinzugefügt. Und es steht in all meinen Übersetzungen bis zum heutigen Tag.
Ich habe geschmökert. Luther 2017 ist die neueste Übersetzung von mir.
Dass ihr das nicht habt, ist ein Merkmal dafür, dass ihr euch für die reformierte Tradition entschieden habt.
Aber das ist eine andere Geschichte. Da fragt einfach den Bruder Calvin, auch aus der Schweiz, den ich übrigens nie von Angesicht zu Angesicht gesehen habe.
Dennoch, ich bleibe dabei. Das Wörtchen allein oder lateinisch solus
da hinzuschreiben.
Warum? Ganz einfach. Denn das ist die Art unserer deutschen Sprache, wenn sie eine Rede gibt von zwei Dingen, der man eins bekennt und das andere verneint. So gebraucht man das Wort solus, allein, neben dem Wort nicht oder kein. Und dann kommt noch einmal der Sinn ganz deutlich zum Vorschein. Das heißt nichts anderes als allein. Alles andere fällt aus.
Allein, und dabei bleibt es. Sola Scriptura. Allein die Schrift.
Sola Gratia. Allein die Gnade.
Sola Fide.
Allein der Glaube.
Und allem voran, solus Christus.
Allein Christus.
Denn wenn wir Christus haben, so haben wir alles, was unser Herz begehrt.
Oder in eurer guten Ehringshäuser Tradition, ein Schluck Wasser oder Bier vertreibt den Durst.
Ein Stück Brot vertreibt den Hunger.
Aber Christus allein vertreibt den Tod.
Das ist gewisslich wahr.
Amen.
Und jetzt könnt ihr wieder alleine weitermachen.